Ich glaube, immer mehr so Leute, die jetzt in ihren 30ern sind, die fragen sich, ob es das wirklich ist, dieses Leben. Du gehst studieren, du suchst dir einen Job, du heiratest, du kriegst Kinder, du baust ein Haus und fährst einmal im Jahr oder wenn du es gut hast, zweimal im Jahr in Urlaub und dann war's das bis zur Rente. Und wenn du die Rente erreicht hast, dann bist du frei, kannst machen, was du willst. Und ich glaube, immer mehr Leute hinterfragen das.
Ladies and gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month, the show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Korr.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker Mixtape des Monats. Auch heute gibt es eine Verlängerung eines etwas älteren Podcasts. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder die andere noch an das Interview mit dem Glückfinder Andreas Gregori. Und Anfang des Jahres war ich zu Gast beim Glückfindertag in Essen und auch Katharina Pavlustig vom Journalito-Blog war dort zu Gast. Dort haben wir uns aber leider nicht persönlich kennengelernt, aber 2 Tage später hat sie mir eine Interviewanfrage für ihren Blog geschickt. Tja, und 10 Monate später kann ich mich revanchieren für das tolle Interview, was bei ihrem Blog war. Das ist jetzt in umgekehrter Form bei mir im Podcast und auch Katharina hat eine Menge zu erzählen und ihr werdet sehr, sehr viele Parallelen zu bisherigen Podcast-Gästen auch erkennen. Aber zunächst erstmal ein herzliches Hallo nach Düsseldorf. Alles klar bei dir, Katharina?
Ja, klar, bei mir ist alles gut.
Das freut mich zu hören. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du ursprünglich her? Und warum bist du heute im Podcast?
Okay, wo soll ich anfangen? Also, ich bin Katharina, ich komme ursprünglich aus Russland, wie der Name so ein bisschen vermuten lässt, bin mit 9 Jahren mit meiner Familie nach Deutschland gekommen und ja, dann habe ich mich irgendwie ganz schnell in die deutsche Sprache verliebt und auch ziemlich schnell gelernt und ja, irgendwann stand halt die Berufswahl an und ich war mir nie sicher, was ich eigentlich werden wollte und habe aber angefangen, Germanistik zu studieren, weil ich in Deutsch immer sehr gut war und bin dann in den Journalismus reingerutscht durch so ein paar Praktika und habe auch eine Redakteursausbildung, habe als Redakteurin gearbeitet und später als PR-Redakteurin in Düsseldorf. Und seit Februar diesen Jahres bin ich selbstständig und arbeite als Journalistin, als PR-Texterin, blogge eben auf journalito.com und bin angehende Autorin, was mich sehr freut.
Sehr spannend. Und darüber wollen wir ja jetzt in den kommenden Minuten im Interview dann auch sprechen. Ja. Du hast vor einiger Zeit bei Facebook einen Spruch gepostet und dieser Spruch, der ist irgendwie bei mir hängen geblieben und da habe ich gesagt, darüber würde ich gerne mit dir im Podcast sprechen. Und dieser Spruch war, wir Menschen sind unglücklich, weil wir nicht wissen, dass wir im Grund unseres Herzens glücklich sind. Woran liegt es deiner Meinung nach?
Ich glaube, das liegt daran, dass viele Menschen die Verantwortung für ihr Glück abgeben. Die wollen zwar, also wir alle wollen ja glücklich sein, aber viele denken, dass der Partner oder der Job oder irgendwelche anderen Umstände sie glücklich machen sollen oder müssen. Und da sehe ich eben die Schwierigkeit, weil nur wir selbst, also jeder für sich selbst kann glücklich sein und sich selbst glücklich machen. Das kann weder ein neues Auto, noch eine neue Stelle, noch ja, irgendeine Aufmerksamkeit vom Partner. Das sind zwar so kurzfristige Glücksmomente oder Hochgefühle, aber das wirkliche Glück und die wirklich tiefe Zufriedenheit, die kommt erst dann, wenn wir mit uns selbst zufrieden sind und uns selbst das Glück machen in dem Sinne. Ich habe zum Beispiel immer in die Großstadt gewollt, also schon als ich studiert habe. Mein Ziel war raus aus Ostwestfalen-Lippe, wo ich gewohnt habe, und raus in die große Welt. Und Das hat irgendwie die ganzen Jahre über nicht geklappt. Also ich habe auch als Redakteurin in Ostwestfalen-Lippe, also in Lemgo, gearbeitet. Und als ich dann diesen Job als PR-Redakteurin in Düsseldorf bekommen habe, dann hat sich halt dieser große Traum erfüllt. Ich war in einer großen Stadt, kulturelles Leben, alles großartig. Und trotzdem war ich nach ungefähr einem Monat total unglücklich. Weil eben das, was ich sagte, dieses tiefe innere Glück, die tiefe innere Zufriedenheit von sich aus, die hat gefehlt. Und das habe ich erst in den vergangenen Monaten verstanden.
Okay, aber dieser Prozess, dieser eine Monat, nachdem du schon wusstest, das ist nicht deine Welt, die hat sich ja noch ein bisschen hingezogen. Das war ja nicht so, dass du einen halben Monat schon gesagt hast, nee, das geht nicht, sondern das hast du ja schon noch ein bisschen durchgezogen, oder?
Ja, ich habe das nur in Anführungsstrichen 7 Monate durchgezogen.
Okay.
So, ich habe die ersten Monate gedacht, was stimmt denn eigentlich nicht mit mir? Weil ich habe ja diesen Wechsel vom Journalismus in die PR-Branche gemacht, weil ich mich auch in der Zeitungsredaktion unwohl gefühlt habe irgendwann. Ich habe damals gedacht, das liegt am Job, das liegt am Stress, also wechsle ich. Ich habe gewechselt in eine andere Branche und ich hatte wirklich Glück in der Agentur, bei der ich gearbeitet habe, weil die Kollegen waren total nett, die haben mich total nett aufgenommen und ich habe für an spannenden Projekten gearbeitet, für wirklich große Kunden und trotzdem war da so eine Unzufriedenheit. Ich hatte abends, wenn ich nach Hause kam, nach Feierabend überhaupt keine Motivation, irgendwas anderes zu machen. Ich wollte zwar immer Sport machen und mein Traum war es, immer ein Buch zu schreiben, aber ich habe nie irgendwas angefangen, weil ich weiß nicht, ich hatte überhaupt null Motivation. Und im Laufe dieser 7 Monate, die ich in der Agentur gearbeitet habe, war das auch, das war ein Auf und Ab, weil ich auf der einen Seite gedacht habe, wie willst du denn sonst Geld verdienen? Du musst ja irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite war da dieser Drang nach irgendwas anderem. Ich wusste dann noch nicht genau was. Also ich wusste nur, ich brauche etwas anderes. Und das war irgendwann so auch der Start von Journalito, so wie es diesen Blog heute gibt.
Da sprichst du ja oder schreibst über die Suche nach Glück und einem erfüllten Leben. Also genau die Suche, die du vorher hattest, die spiegelt sich ja auf dem Blog wieder und spielt auch eine wesentliche Rolle. War Glück für dich auch der Aufhänger für die Gründung des Blogs oder warum bist du konkreter an die Bloggründung rangegangen?
Glück. Es war diese Suche. Es war die Suche nach irgendwas anderem. Ich habe irgendwann nach Feierabend mir Block und Stift genommen und aufgeschrieben die ganzen Ideen, die mir gekommen sind plötzlich und wollte Menschen interviewen, die eben was anderes machen, die zum Beispiel ausgewandert sind, die ein Online-Business aufgebaut haben, die ja ein Leben einfach abseits von diesem in Anführungsstrichen normalen oder konservativen Leben führen. Die natürlich zufrieden sind mit dem, was sie machen. Ich weiß nicht, wo das plötzlich herkam. Ich habe dann unterschiedliche Ideen aufgeschrieben und angefangen, die ersten Leute zu kontaktieren. Und die haben alle sofort zugesagt. Also es gab die Domain journalito.com hatte ich vorher schon, weil ich zu anderen Themen gebloggt habe. Aber ich habe die dann irgendwann gekündigt, weil mir die Themen nicht mehr gefielen. Und als ich dann diese Neuauflage gestartet habe, gab es die Domain noch gar nicht. Ich habe, glaube ich, bei dieser kostenlosen Version von WordPress erstmal angefangen und habe zum Beispiel bei Leuten angefragt wie Markus Zerenak, der aber trotzdem sofort bereit war, mir ein Interview zu geben, was ich total super fand. Mhm. Und ja, das war so der Beginn. Das war der Start von Journalito oder der Neustart. Und das war vor ungefähr 1,5 Jahren. Also im Sommer 2015 habe ich Journalito wieder zum Leben erweckt.
Und wie hat sich so der Blog seither entwickelt? Weil du verdienst ja mit dem Blog konkret kein Geld, oder?
Nee, mit dem verdiene ich kein Geld. Es stimmt, also es hat sich eine Entwicklung vollzogen und zwar auch deswegen, weil ich mich selbst entwickelt habe, also in diesem Jahr. Ich habe anfangs eben über ganz unterschiedliche Themen gebloggt, also auch sowas wie Minimalismus und Nachhaltigkeit, weil ich eben selbst auf der Suche war. Ich wollte wissen, was machen diese Leute, die anders leben, als ich lebe. Und ich habe dann, als ich so den Minimalismus zum Beispiel kennengelernt habe, angefangen, Sachen auszumisten. Und das hat mir richtig gut getan. Ich habe dann angefangen, mehr mich für das Thema Reisen zu interessieren, was vorher eine weniger große Rolle gespielt hat in meinem Leben. Also es gab Jahre, so 3, 4 Jahre am Stück, wo ich überhaupt nirgendwo war und oft danach vielleicht nur einmal im Jahr irgendwohin verreist, halt so ein typischer Pauschalurlaub. Dann habe ich mich nach Interviews mit unterschiedlichen Reisebloggern und digitalen Nomaden angefangen, selbst so für solche Themen zu interessieren und zu schauen, okay, wo willst du hin? Was willst du machen? Und ja, meine erste Reise ganz allein habe ich dann, das war sogar noch vor dem Job in Düsseldorf. Ich bin für 2 Wochen nach Thailand geflogen. Das war meine erste Reise ganz allein und es war auch schön, aber ich war da noch ganz weit entfernt vom Glücksgefühl. Und ach ja, du hast nach dem Geldverdienen gefragt. Ja, mit dem Blog verdiene ich kein Geld. Das ist mein Herzensprojekt. Er hat sich entwickelt zu etwas, das Menschen Mut machen will. So würde ich es heute bezeichnen. Also ich bin weggekommen von sowas wie Minimalismus und Nachhaltigkeit und so weiter. Ich habe auch eine Veganerin, die früher mal Landwirtin war, interviewt. Heute ist das eher, sind das eher so Themen wie Glück, wie Zufriedenheit, wie Berufung, was mit dem Glück sehr eng zusammenhängt.
Und da sind wir jetzt ja auch wieder bei dem, was ich anfangs gesagt habe. Du warst ja auch auf dem Glückfindertag in Essen, ne? Und der Andreas Gregori, der geht ja in eine ähnliche Richtung. Bist du über diese Themen dann auch bei ihm hängen geblieben, sozusagen?
Ja, du hast den Glückfindertag angesprochen. Ich war in Essen dabei und ich war in diesem Jahr bei all den anderen dabei.
Bei allen.
Genau.
Echt?
Jetzt zuletzt in Augsburg.
Ja.
Und ich beschäftige mich in diesem Jahr ganz viel mit solchen Themen wie Glück, wie Selbstliebe, wie innere Zufriedenheit, Berufung natürlich. Und ja, unsere Themen überschneiden sich. Also ich habe manchmal das Gefühl, er macht sein Ding in Form von Podcasts und ich schreibe, weil das eben meine Art der Informationsübermittlung ist. Aber du hast recht, das überschneidet sich schon. Und ich habe in diesem Jahr auch wahnsinnig viel gelernt, muss ich sagen. Ich würde sogar behaupten, ich bin ein vollkommen anderer Mensch, als ich es noch vor einem Jahr war.
Das kann ich auch nachvollziehen. Und das Interessante ist ja, ich habe ja diverse Interviews auch zu diesem Thema gehabt, also beispielsweise mit Andreas Gregori, mit digitalen Nomaden, denen es dann auch haargenau so ging wie dir jetzt. Und ich finde das Thema auch sehr, sehr spannend. Nur, was meinst du denn, woran dieses Revival von dem Thema Emotionalität dann im Leben kommt? Weil das war ja die letzten Jahre nicht so das Megathema, wie es jetzt anno 2016 ist.
Meinst du allgemein oder bei mir?
Ja, allgemein würde ich ja schon sagen,
Allgemein.
weil das ist ja jetzt so ein Phänomen, was jetzt in den letzten 1,5 bis 2 Jahren extrem in den Vordergrund kam. Und das sieht man ja auch an den Buchveröffentlichungen zum Beispiel.
Ich glaube, das liegt so ein bisschen vielleicht an unserer Generation. Das ist ja die sogenannte Y-Generation, die alles in Frage stellt.
Ja.
Und ich glaube, immer mehr so die Leute, die jetzt in ihren 30ern sind, die fragen sich, ob es das wirklich ist, dieses Leben. Du gehst studieren, du suchst dir einen Job, du heiratest, du kriegst Kinder, du baust ein Haus und fährst einmal im Jahr oder wenn du es gut hast, zweimal im Jahr in Urlaub und dann war es das bis zur Rente.
Ja.
Und wenn du die Rente erreicht hast, dann bist du frei, kannst machen, was du willst. Und ich glaube, immer mehr Leute hinterfragen das. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor, weil ich mich in diesem Kreis von Menschen bewege. Aber ich hab auch das Gefühl, dass vor allem immer mehr Jüngere dieses Lebensmodell nicht mehr für sich akzeptieren.
Mhm.
Dass die vielleicht so wie ich nach etwas anderem suchen. Und sei es nur, dass sie ihre Berufung in Teilzeit leben und einen Angestelltenjob in Teilzeit haben. Es gibt da ja ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle.
Mhm.
Aber es ist halt nicht mehr dieses traditionelle, konventionelle.
Ja, das merkt man auch. Und du hast ja eben gesagt, du warst ja bei eigentlich allen Glückfindertagen.
Ja.
In Essen war es ja so, da war das Publikum aber schon in einem mittleren Alter. Also das war jetzt nicht nur Generation Y. Das heißt, das Thema spricht ja auch andere Generationen an, nicht nur die
ja.
Y- oder Z-Generation.
Ja, das ist richtig. Bei den anderen Glückfindertagen ist das übrigens genauso gewesen, dass das Publikum dort schon so in den 40ern, Mitte 40, manche sogar über 50. Ich glaube, auch die Generation fragt sich, kann das alles gewesen sein? Ich habe vor kurzem ein Interview geführt für meinen Blog mit zwei Frauen, die in Düsseldorf eine Kochschule eröffnet haben. Und bei denen war genau dieser Satz der Auslöser, um etwas anderes anzufangen. Also es war nicht so, dass sie in ihren Jobs unzufrieden waren. Die haben einfach etwas gespürt. Die haben gespürt, dass da noch etwas ist in ihnen, vielleicht, das sie ausleben möchten. Und oft ist es ja auch bei Frauen so, dass sie zum Beispiel, wenn sie Kinder bekommen haben und die Kinder sind erwachsen und nicht mehr auf ihre Hilfe angewiesen, dass sie sich dann fragen, ja, gehe ich jetzt in meinen Beruf zurück und mache Vollzeit? Oder was mache ich jetzt überhaupt? Was kann ich denn überhaupt noch? Und dann fängt diese Auseinandersetzung an mit den eigenen Talenten und Stärken bei einigen, nicht bei allen. Und oft ist es auch so, dass wir erst dann hinhören und diese Emotionalität, von der du sprichst, entwickeln, wenn uns irgendwelche Krisen begegnen oder irgendwelche Schwierigkeiten. Bei den Glückfindertagen ist es ja oft so, dass die Menschen, die dort über ihr Glück sprechen, durch Krisen gegangen sind, teilweise durch schwere Krisen, also Burnout und einige standen wirklich, also die waren dem Tod sehr nah und haben dann eben Fragen in sich wahrgenommen, ob es das denn alles gewesen ist und was die dann machen würden, wenn die zum Beispiel ihr Leben nochmal von vorn beginnen würden. Es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Deswegen fällt es mir auch schwer, da irgendwas Zusammenhängendes zu finden. Also es ist... Also wie ich gerade sagte, es ist unterschiedlich, wie die Menschen zu dieser Emotionalität kommen. Für manche spielt das keine so große Rolle. Manche sind total glücklich damit, wenn sie einen ganz normalen Job machen und 40 Stunden in der Woche arbeiten und dann kommen sie nach Hause und freuen sich auf ihre Frau oder ihren Mann und auf die Kinder. Und für die ist das vollkommen in Ordnung und die werden ihr Leben lang damit glücklich sein. Und andere, die brauchen eben etwas anderes. Und die spüren dann, egal in welchem Alter, dass dieses andere ausgelebt werden will.
Hm. Suchst du denn da Austausch oder warum fährst du dann konkret dann zu allen Glückfindertagen?
Also ich habe den Andreas kennengelernt, weil ich ihn selbst interviewt habe für meinen Blog. Und ich habe mir dieses Jahr einfach Zeit gegeben, selbst für mein Glück. Und deswegen lese ich Bücher über Glück. Ich treffe positive Menschen,
ja.
Zum Beispiel in den Glückfindertagen. Ich besuche Vorträge von so Menschen wie Robert Betz. Oder vor kurzem war ich bei einem Vortrag von Zlatko Sterzenbach. Und alles, was diese Menschen sagen, es ist, also sie drücken es vielleicht in unterschiedlichen Worten aus, aber die Quintessenz ist das, was ich vorhin sagte: Nur du selbst kannst dich glücklich machen. Und ja, das habe ich lange nicht gewusst.
Ja, das geht mir ja genauso. Und ich bin ja auch oft auf der Suche gewesen nach irgendwas, was einen glücklich macht. Aber dieses Etwas, das gibt's, glaube ich, nicht. Das ist eine Kombination aus unterschiedlichen Sachen, die einen dann glücklich machen. Ob das nun der Lebensstil ist oder so verschiedene Sachen, die man dann ausleben kann, wie jetzt bei mir zum Beispiel der Podcast, die Interviews, die ich führe, die bringen mich ja persönlich auch weiter. Und das merkt man ja dann auch. Oder eben, das klingt jetzt manchmal so ein bisschen ethnomäßig, wenn wir über Glückfindertag sprechen, über hohe Emotionalität. Aber wenn man einmal auf so einem Glückfindertag gewesen ist, die Atmosphäre, die dort herrscht, die kann man gar nicht beschreiben. Das ist schon was Besonderes. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass man das halt häufiger haben möchte.
Ja. Ja, das finde ich auch. Also das habe ich schon beim ersten Glückfindertag in Essen gespürt. Irgendwie diese Verbundenheit auch. Ja, ich weiß es. Also für Außenstehende klingt das wahrscheinlich alles total, total esoterisch.
Yeah.
Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt, was ist das für ein Quatsch? Niemals würde ich da hinfahren.
Yeah.
Aber ich habe auch durch mein eigenes Buchprojekt, das ich in diesem Jahr gestartet habe, erfahren, dass es ganz wichtig ist, eben Zeit mit sich selbst zu haben und für das, was einem Spaß macht. Also bei dir ist es dein Podcast, bei anderen Menschen, was weiß ich, die malen gerne oder die backen gerne. Und es ist ganz wichtig, sich A, Zeit zu nehmen für diese Dinge, die man gerne mag, und B, auch Zeit der Stille. Ich weiß, das ist in unserem Zeitalter ein bisschen schwierig mit Internet und Handy und Tablet und allem möglichen Kram. Es ist, glaube ich, heute umso wichtiger, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ohne irgendwelche Ablenkungen, weil nur dann kannst du, das klingt auch jetzt wieder blöd, dich selbst kennenlernen.
Ich weiß genau, was du meinst, aber der Punkt ist ja, neben diesen ganzen Glücklichsein-Geschichten und dieser hohen Emotionalität spielt ja auch das Thema Meditation eine sehr, sehr große Rolle. Und ich sehe sehr viele Leute und habe auch mit vielen Leuten zu tun, die dann morgens immer meditieren. Also gerade bei den digitalen Nomaden kenne ich, glaube ich, nur wenige, die es nicht machen. Ja. Gehst du in eine ähnliche Richtung?
Ich meditiere nicht jeden Morgen, weil bei mir sowas wie ein monotoner Alltag gar nicht aufkommt. Bei mir sieht jeder Tag anders aus. Ich kann vielleicht eine Woche lang immer morgens meditieren und die nächste Woche überhaupt nicht. Und das ist halt auch etwas, was ich über mich selbst erfahren habe, dass ich Abwechslung brauche und dass ich mir so ein starres Korsett von, keine Ahnung, du stehst morgens auf und meditierst erstmal und dann trinkst du deinen Tee und dann machst du dies und jenes. Das funktioniert bei mir nicht. Das habe ich bei unterschiedlichen Dingen versucht, zum Beispiel auch beim Schreiben.
Ja.
Aber es klappt bei mir einfach nicht. Ich brauche da eine größere Freiheit. Ich habe zum Beispiel mal den Walter, wie heißt der denn? Der Schreibsuchti.
Walter Epp.
Walter Epp habe ich mal interviewt, den Schreibsuchti. Und der sagt, das Erste, was er morgens macht, er setzt sich an den Rechner und schreibt, ich weiß gar nicht, wie viele Wörter waren das, 500 Wörter, eine bestimmte Anzahl von Wörtern oder eine bestimmte Anzahl von Seiten schreibt er. Und egal, was passiert, er setzt sich hin und schreibt. Mhm. Auch das habe ich versucht. Das klappt ein paar Tage und dann klappt es wieder nicht, weil ich zum Beispiel irgendeinen Termin habe oder keine Ahnung, ich gehe zum Yoga oder mir kommt irgendwas anderes dazwischen oder ich habe einfach keine Lust. Das kommt auch vor. Und ich finde, da darf man sich nicht zu sehr stressen. Also ich finde es super, wenn das bei einigen Leuten klappt, sich jeden Morgen dahinzusetzen und zu meditieren. Bei mir klappt es nicht und ich finde es okay.
Ja, das ist natürlich auch okay. Ich meine, ich fahre jetzt auch jeden Morgen zur Arbeit und arbeite morgens um 6 dann für den Blog und beantworte E-Mails, weil sonst würde ich das gar nicht unterkriegen. kriegen. Aber als ich zum Beispiel mein Buch geschrieben habe, da bin ich auch morgens um 5 aufgestanden und habe dann jeden Tag 1-2 Stunden vor der Arbeit dann geschrieben. Und ich kann das schon nachvollziehen. Aber grundsätzlich ist bei dir dann jeder Tag anders.
Ja, kann man schon sagen. Weil ich auch an unterschiedlichen Dingen arbeite. Also ich habe meinen Blog zum Beispiel, ich habe mein Buchprojekt, ich habe hin und wieder Aufträge von Agenturen als PR-Texterin. Mhm. Vor einiger Zeit habe ich auch noch mehr für die Rheinische Post in Düsseldorf geschrieben und hatte da Termine. Dann habe ich auch private Termine. Und deswegen kannst du das oft nicht so planen. Oder ich mag es gar nicht so planen, ehrlich gesagt.
Bist du denn glücklich? Hast du ein erfülltes Leben jetzt auf diese Art und Weise?
Ja, auf jeden Fall. Und das Lustige ist, hättest du mich in Essen tatsächlich kennengelernt, also hätten wir uns persönlich kennengelernt und du hättest mit mir gesprochen, du würdest dich heute sehr wundern, weil ich zu diesem Zeitpunkt in Essen, das war im Januar, da ging es mir echt nicht gut. Ich war da gerade einen Monat raus aus meinem Angestelltenjob und hatte absolut keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und ich hatte immer im Hinterkopf, ja, aber du musst doch irgendwie Geld verdienen und Geld, Geld, Geld. Also das hat eine große Rolle bei mir gespielt im Hinterkopf. Ich fand zum Beispiel immer dieses Konzept von Amazon FBA, also das, was zum Beispiel Bastian Barami macht, dass er über Amazon Artikel aus Asien verkauft. Das fand ich immer total, total spannend, weil du da wirklich die Möglichkeit hast, nach kurzer Zeit mit wenig Aufwand genug zu verdienen, mit relativ wenig Aufwand. Also er arbeitet ganz sicher viel, um das alles am Laufen zu halten. Bloß irgendwie hat da immer eine Stimme in mir gesagt, nee, das ist irgendwie nicht deins. Und ich habe es nicht angefangen. Stattdessen kam eben im Februar schon dieses Buchprojekt, von dem ich die ganze Zeit spreche, das kam mir zugeflogen. Und das ist auch das Lustige. Ich habe diesen Blog Journalito 2015 wieder gestartet und habe über Menschen geschrieben, die total glücklich sind und zufrieden mit dem, was sie machen, und habe Mails bekommen, so um den Jahreswechsel herum 2015, 2016, von Menschen, die wissen wollten, wie man das macht, wie man denn glücklich wird, wie man denn das findet, was man gerne macht. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das kam, irgendwann hatte ich die Idee, wie wäre es denn, wenn du Leute interviewst, die sich da auskennen, weil du diese Fragen nicht beantworten kannst. Und das habe ich dann gemacht.
Bevor wir jetzt gleich auf dein Buchprojekt zu sprechen kommen, das hast du ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, würde ich ganz gerne trotzdem nochmal auf das Thema Geld zurückkommen, weil Geld spielt ja beim Finanzrocker-Blog und Podcast natürlich auch eine wesentliche Rolle. Genau. Wie verdienst du denn jetzt dein Geld? Also reichen diese ganzen Aufträge, die du bekommst, um ordentlich zu leben, oder fehlt da nach wie vor was?
Also ich kann sehr gut leben. Ich war in diesem Jahr, wo war ich denn überall? Ich war in Marokko 2 Wochen. Mhm. Ich war auf der Nomad Cruise von Kolumbien nach Portugal. Ich war auf Lanzarote. Ich war in der Ukraine. Kann ich mich was vergessen? Also ich bin in diesem Jahr viel gereist und ich konnte mir das leisten, weil ich noch Aufträge hatte von eben PR-Agenturen im Bereich PR-Text und weil ich dankenswerterweise den Gründungszuschuss der Arbeitsagentur bekommen habe. Deswegen muss ich mir im Moment noch keine Geldsorgen machen. Oder was heißt im Moment? Eigentlich das Thema Geld, ja, es ist wichtig. Und es hat mich um den Jahreswechsel, als ich nicht wusste, wie es weitergeht, sehr beschäftigt, weil wir müssen alle unsere Rechnung zahlen und Miete zahlen und alle Lebenshaltungskosten und so weiter. Bloß ich glaube, wenn wir etwas gefunden haben, das wir wirklich von Herzen gern machen, und das kann sowohl ein ganz normaler Bürojob sein, als auch eine Selbstständigkeit oder etwas vollkommen anderes. Wenn wir etwas gefunden haben, das wir gern machen, dann kommt das Geld automatisch. Auch das klingt jetzt wieder esoterisch.
Ja, aber auch hier, das kann ich absolut nachvollziehen. Machst du dir denn auch Gedanken über Themen wie Altersvorsorge oder ist es ganz weit weg?
Klar mache ich mir darüber Gedanken. Ich meine, ich bin noch jung, ich werde erst 32.
Ja.
Und das Thema Altersvorsorge spielt aber schon eine Rolle, weil ich glaube, dass meine Generation von der Rente, wie es sie im Moment noch gibt, nichts haben wird. Und dass wir selbst vorsorgen müssen. Im Moment tue ich aber noch nichts für meine Altersvorsorge, weil ich eben meine Selbstständigkeit auf stabile Füße stellen will und erstmal schauen will, wie es für mich weitergeht. Weil ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich im nächsten Jahr mein Geld verdienen werde. Ob das PR-Text sein wird oder ob ich Autorin sein werde. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten noch zeigen. Weil wenn ich zurückschaue, dieses vergangene Jahr, es ist verrückt, was passiert ist alles. Und ich hätte vor einem Jahr nicht sagen können oder nicht davon geträumt, hier dort zu sein, wo ich heute bin.
Ja, das ging mir genauso. Also ich habe von meinem Blog ja auch, oder auch vom Podcast, keine Erwartungen gehabt. Und jetzt nach 18 Monaten, da bin ich auch so ein bisschen überrollt worden und man muss sich dann immer wieder motivieren, da noch mehr reinzustecken, weil irgendwann geht's halt nicht mehr so richtig weiter und dann muss man halt auch mal auf die Bremse treten und dann geht's auch wieder. Und das ist eben das Thema, auch mit sich selber zufrieden sein, mit dem, was man tut, zufrieden sein und dann funktioniert es auch. Und dann geht's auch automatisch weiter nach vorn und auch weiter nach oben.
Ja.
Na, da bin ich ganz bei dir. Dann erzähl doch mal ein bisschen über das Buch, an dem du gerade schreibst. Worum geht's denn da?
Ja, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, weil das in diesem Jahr eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben einnimmt. Es geht um das Thema Berufung. Und ich habe schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass mich eben Leute, also Blogleser, angesprochen haben, weil sie wissen wollten, wie man denn dieses Glück findet oder diese Zufriedenheit oder wie man herausfindet, was man gerne macht oder ja, wo die eigenen Leidenschaften verborgen liegen. Und ich selbst konnte ihnen das nicht beantworten, weil im Februar war ich selbst noch so auf der Suche und wusste gar nicht, wohin. Und dann hatte ich die Idee, Menschen zu interviewen, die das beantworten können, und habe die Idee entwickelt, Berufungsberater, also so etwas gibt es tatsächlich, nicht Berufsberater, sondern Berufungsberater,
okay,
und Coaches und Trainer zu interviewen, die die eben sagen können, wie man seine Berufung findet, wie man etwas findet, das einem Spaß macht und das vielleicht auch noch Geld einbringt. Weil Berufung wird oft verstanden im beruflichen Kontext, aber seine Berufung kann man auch nach Feierabend leben. Das kann sehr unterschiedlich sein. Jedenfalls habe ich dann mir eine Liste zusammengestellt von Menschen, die ich gerne interviewen würde, und habe das dann in den darauf folgenden Wochen und Monaten getan. Und da sind zum Beispiel die Ursula Maria Lang, die gilt als Pionierin auf dem Gebiet der Berufungsberatung in Deutschland. Die hat eine zertifizierte Methode, um eben Menschen in ihre Berufung zu führen. Und die arbeitet auch mit dem Arbeitsamt zusammen und hilft den Menschen, glücklicher zu werden dadurch, dass sie etwas machen, was sie gern machen. Dann habe ich Leute interviewt wie Mara Stix oder Sebastian Thalhammer vom Projekt Phoenix.
Der war auch schon zu Gast bei mir.
Ach, guck. Ja. Sehr schön, so überschneidet sich das.
Ja, genau.
Was die mir geantwortet haben, war, also klar, jeder hat so seine Methoden und seine Ansätze vorgestellt und auch Tipps gegeben, und Übungen vorgestellt, wie man Zugang zu sich selbst findet. Weil nur wenn du Zugang zu dir selbst hast und dich selbst kennenlernst, kannst du wissen, was du von Herzen gern machen möchtest. Das weißt nur du, das weiß niemand anders. Und vieles überschneidet sich in dem, was die alle sagen. Also es sind insgesamt 18 Experten, die ich gefragt habe. Und es überschneidet sich, was die sagen, dass wir eben in uns hineinhören dürfen und uns kennenlernen dürfen, um unser in Klammern berufliches Glück zu finden. Weil, wie ich festgestellt habe, das berufliche Glück hängt ganz eng zusammen mit dem privaten Glück auch. Es hat, wenn du ausgeglichen bist und weißt, wofür du auf dieser Welt bist, dann bist du in allen Lebensbereichen zufriedener.
Und warum drücken so viele Leute nicht die Stopptaste, um in sich hineinzuhorchen? Was ist der Grund? Wirklich die Angst davor, kein Geld mehr zu verdienen oder irgendwelchen Leuten vor den Kopf zu stoßen? Oder woran liegt das?
Ich glaube, das lässt sich gar nicht so pauschal sagen. Also ja, es gibt Menschen, bei denen es spielt das Geld eine große Rolle. Die wollen zum Beispiel nicht auf bestimmte Dinge verzichten, auf das große Haus oder auf das teure Auto. Es gibt aber auch Menschen, die einen Job machen müssen, den sie nicht mögen, weil sie wirklich an der Armutsgrenze leben. Und da möchte ich jetzt gar nicht so oberlehrerhaft sagen, ja, guck mal, du machst einen Job, den du nicht magst, du solltest mal was anderes machen. Es sind teilweise wirklich Schicksale. Bei denen, die Möglichkeiten haben, etwas zu verändern und es nicht tun, sind die Gründe, warum sie es nicht tun, entweder ist das Ziel nicht groß genug oder der Schmerz ist nicht groß genug. Sprich, sie wissen gar nicht, wofür sie etwas verändern wollen. Oder aber, so wie ich von den vielen Interviews, auch bei den Glückfindertagen weiß, die Leute erleiden irgendwelche Schicksale. Sei es körperliche Schwierigkeiten, also da war zum Beispiel die Geschichte von einem Investmentbanker, der war sehr erfolgreich, er hat sehr gut verdient, die hatten ein großes Haus, er hatte eine Frau und einen Sohn und denen ging es richtig gut. Er hat diese Arbeit gemacht, das war nicht wirklich das, was er machen wollte, aber es hat eben gutes Geld eingebracht, bis er richtig krank wurde. Und eine Zeit lang hatte er, ich glaube, das war so ein Ausschlag am ganzen Körper und den konnte er eine Weile gut verstecken, bis sich dieser Ausschlag dann im Gesicht zeigte. Dem sind die Haare ausgefallen, was er als Anzugmensch dann schlecht verstecken konnte. bis er dann kurz vor einer Herz-OP sogar stand und sich im Krankenhaus versprochen hat, dass er etwas ändern würde. Und er ist heute Speaker und Autor und spricht eben über solche Themen, die für Menschen, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, ein bisschen komisch und esoterisch anmuten. Aber solche Beispiele gibt es ganz, ganz viele. Und unsere Seele weiß, was für uns gut ist. Oder wir selbst wissen im Inneren, was für uns gut ist. Wenn wir aber diese Signale ganz lange überhören, macht sich die Seele bemerkbar, sei es durch irgendwelche Krankheiten oder durch andere Krisen wie, keine Ahnung, die Ehe geht plötzlich in die Brüche, weil du mit deinem Partner nicht kommunizieren kannst. Das alles, auch hier wieder, da schieben viele Menschen die Verantwortung an andere ab. Aber es gilt erstmal bei sich selbst zu schauen, was kann ich vielleicht verändern? Wenn ich weiß, ich kann einen Menschen nicht verändern, so wie er ist, kann ich doch bei mir schauen, was kann ich im Umgang mit ihm verändern, damit eine bestimmte Situation entschärft wird oder damit bestimmte Konflikte gar nicht erst auftreten.
Aber da gehört natürlich auch eine Menge Mut dazu, ne? Dann wirklich etwas konkret zu ändern. Also ich hatte den Prozess ja auch, da hatte ich auch körperliche Probleme und habe dann die Notbremse gezogen. Und danach war es wie von Geisterhand weg. Und das war genau das, was du eben beschrieben hast. Aber man muss halt wirklich den Mut dazu aufbringen, einen Schritt weiter zu gehen und dann auch mal von vorne nochmal anzufangen.
Ja, klar. Da gehört auf jeden Fall viel Mut zu, etwas zu verändern, etwas ganz anders zu machen, als du es vorher gemacht hast, oder etwas ganz anders zu machen, als es die meisten Menschen in deinem Umfeld tun. Da gehört sehr viel zu. Vor allem sich in eine ungewisse Situation zu begeben, wo du gar nicht weißt, also keine Ahnung, wie verdiene ich jetzt in einem Jahr mein Geld, oder wenn du den Wunsch hast, dich selbstständig zu machen, hängt ja auch ganz viel dran. Ich glaube aber, es ist so, wenn du dir fest ein Ziel vorgenommen hast, kann man sich ein Ziel vornehmen? Nee, wenn du dir fest etwas vorgenommen hast,
ja,
dann und auch daran arbeitest und deinen Traum Wirklichkeit werden lässt, dass dann, wenn es wirklich deins ist, alles sich fügt. Das spüre ich immer wieder bei meinem Buch. Also es ist blöd, dass ich jetzt immer wieder darauf zu sprechen komme. Das sollte jetzt nicht so eine
werden. Ja, sprich dich aus.
Es ist wirklich, wie ich sagte, also die Idee ist einfach, die ist zu mir gekommen. Ich habe dann diese Menschen interviewt und es ist alles. Ich mache mir bei diesem Projekt überhaupt gar keine Sorgen. Es ist mein erstes Buch, das ich veröffentliche. Klar denke ich darüber nach, was werden die Menschen und die Leser sagen und wie wird das ankommen. Ich habe noch nie ein Buch veröffentlicht. Ich mache das jetzt zum ersten Mal und ich weiß, es sind bestimmte Schritte zu gehen und ich gehe sie einfach. Es ist einfach so, ich sage oft, dass es schreibt sich fast von allein, weil ich einfach einen Schritt nach dem anderen tue in diesem Prozess, also interviewen und dann schreiben und dann die Abstimmung mit den Interviewpartnern. Und jetzt im Moment geht es darum, das Buch im Online-Verlag hochzuladen und so weiter.
Wann kommt's raus?
Ende November.
Mhm. Über Amazon oder?
Also bei Amazon wird es das auch geben. Ich mache das über einen Distributoren, der das in ganz viele unterschiedliche Shops reinstellt. Also das gibt es dann als E-Book und als gedruckte Variante.
Okay, dann werde ich drauf verlinken.
Ja, das ist nett.
Welche Projekte hast du denn für die Zukunft noch geplant?
Für die Zukunft. Also ich will erstmal dieses erste Projekt zu Ende bringen und habe aber auch schon angefangen, an meinem nächsten Buch, also für mein nächstes Buch zu recherchieren. Da wird es um das Thema Selbstliebe gehen. Mhm. Und ich habe noch eine Idee für ein weiteres Buch, ist jetzt aber noch nicht so spruchreif, deswegen.
Okay.
Ich denke, das wird mich die nächsten Monate noch beschäftigen. Und dann weiß ich gar nicht, was ich im nächsten Jahr machen werde. Das wird sich zeigen.
Mhm. Ja. Ja, aber das klingt doch auf jeden Fall spannend. Bevor wir zum Word Shuffle kommen, habe ich noch eine Frage. Welche von deinen Journalito-Stories hat dich denn am meisten beeindruckt? Welche Person war da, die dich besonders beeindruckt hat?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich finde ehrlich gesagt alle Geschichten spannend, weil die Leute habe ich interviewt, weil ich vorher schon ein bisschen was über die gelesen habe oder mir deren Blogs angeschaut habe. Und ich habe sie alle interviewt, um zum Beispiel etwas von ihnen zu lernen oder um ihre Geschichte zu erfahren, wie sie zu dem Menschen geworden sind, der sie geworden sind. Und deswegen mag ich da gar keinen rauspicken, ehrlich gesagt. Was ich sehr beeindruckend fand, das ist jemand, den ich bei einer Workation in Marokko dieses Jahr kennengelernt habe, das ist der Tim Wienberg, der mit 30 Jahren schon 5 Startups gegründet hat Oder auf der Nomad Cruise habe ich Stella Airoldi kennengelernt, die in Uganda ein soziales Projekt gegründet hat. Es sind so viele Menschen, die einfach wahnsinnig spannende Sachen machen. Und ja, ich könnte gar nicht sagen, was jetzt das Beste oder das Spannendste davon ist. Die haben mich alle irgendwas gelehrt. Und ich hoffe auch, dass sie ja, meinen Lesern das gezeigt haben, vielleicht was sie mir gezeigt haben, nämlich, dass es immer eine Alternative gibt, dass es immer einen Weg gibt zu dir selbst und zu dem, was du machen kannst, zu deinen Möglichkeiten.
Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, oder? Nee, Katharina, war echt super. Vielen Dank erstmal bis hierhin für das Interview. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Word Shuffle über. Das heißt, ich nenne dir einen Begriff und du sagst einfach, was dir dazu einfällt.
Ja, da bin ich sehr gespannt auf das Word Shuffle.
Beginnen möchte ich mit dem Begriff Reisen. Du hast es ja schon mal angekündigt.
Ja, Reisen. Mexiko fällt mir irgendwie spontan ein. Ich weiß nicht, warum.
Okay. Warum fällt dir Mexiko ein?
Mexiko. Ich weiß nicht, ich mag die spanische Sprache. Ich habe schon mehrmals angefangen, Spanisch zu lernen. Und Mexiko war eigentlich noch nie so auf meiner Reiseliste. Aber anscheinend doch.
Aber du warst in Kolumbien, ne? Das hat dich auch beeindruckt, oder?
Ja, ich war in Kolumbien, das fand ich richtig toll. Und im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass ich nur 4 Tage dort hatte, bis es auf das Schiff ging nach Portugal. Ich fand Kolumbien richtig toll. Also das Klima, das Wetter, die Menschen. Ich habe mich da an einem Nachmittag einfach zu so 2 älteren Herren gesetzt. Ich habe mir so einen Becher mit Obst gekauft und habe erst auf einer Bank gesessen und mein Obst gegessen. Und die saßen da so ein paar Meter weiter und meinten, haben mich zu sich gerufen. Und ich kann nur ein paar Wörter Spanisch. Und die haben dann auf Spanisch irgendwas erzählt und wir haben dann irgendwie mit Händen und Füßen versucht, uns zu verständigen. Und das war total, total lustig irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das noch in keinem Land so erlebt. So diese Herzlichkeit der Menschen und die Freundlichkeit und das waren richtig coole 4 Tage.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Und die Cruise, die dann folgte, war die auch super?
Aber.
Aber was?
Also ich bin kein digitaler Nomade, muss ich dazu sagen. Ich brauche so meinen Rückzugsraum und ich brauche auch meine eigene Wohnung eigentlich und meine eigene Dusche. Mhm. Und es war ganz schön, die vielen Menschen auch kennenzulernen. Aber ich habe mir auf der Cruise Zeit genommen, um mein Buch zu schreiben, also das Berufungsbuch, und war deswegen viel in meiner Kabine. Und die Workshops waren super. Also wen so das digitale Nomadentum interessiert, für den ist sowas richtig super, weil man da einen echt tiefen Einblick bekommt. Da gab es jeden Tag Workshops zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich weiß gar nicht was. Also zum Bereich Freelancer, zum Bereich Bloggen und so das Technische. Und Stella hat da zum Beispiel ihr soziales Projekt vorgestellt. Oder ein Workshop gab es zu dem Thema, wie man seine Ängste los wird. Also das war schon sehr bereichernd. Aber ich habe es vielleicht nicht so zelebriert wie andere digitale Nomaden, die dann irgendwie am Pool gelegen haben und Cocktails getrunken haben.
Okay, ja, dann weiß ich auch, was du damit meinst. Kommen wir mal zum nächsten Begriff. Nennt sich Träume.
Träume, ganz viele.
Zum Beispiel, magst du vielleicht einen hervorheben?
Mein großer Traum ist es, Bestseller-Autorin zu sein.
Oha.
Ja.
Das heißt, du willst ja noch Krimis oder Thriller oder sowas schreiben oder Liebesromane?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich schon immer ein Buch schreiben wollte. Mhm. Und ich habe immer gedacht, mein erstes Buch würde ein Roman werden. Mhm. Und ich hatte auch schon ganz viele Ideen und habe angefangen zu schreiben und diese Ideen dann nach kurzer Zeit, nach was weiß ich, 20 Seiten oder so wieder verworfen, weil ich dachte, ach nee, das ist doch blöd. Das ist immer noch da und immer noch ein Wunsch. Mhm. Vielleicht passiert das im nächsten Jahr, vielleicht passiert das aber auch erst in 10 Jahren, ich habe keine Ahnung, aber ich denke, ich werde in diesem Leben auch noch einen Roman schreiben.
Okay, dann kommen wir zum dritten Begriff, nennt sich Russland.
Heimat, oh, krass.
Das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ja. Oh. Das heißt, du hast noch eine enge Beziehung zu deinem Geburtsland.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja immer noch Verwandtschaft dort. Die ganze Familie meines Vaters lebt drüben. Mein Vater ist Russe und meine Mutter ist Deutsche, aber sie ist auch in Russland geboren. Und ich habe meine Verwandten im vergangenen Jahr besucht. Das war meine zweite Reise ganz allein. Und ich spreche auch noch Russisch. Ich kann Russisch lesen und ich habe auch viele Freunde, die eben auch diesen Background haben, die aus Russland oder aus Kasachstan kommen. Und es ist ein Teil von mir. Ich spreche zwar viel besser Deutsch als Russisch mittlerweile, ja. Aber das wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich habe das halt in meinem Blut, was soll ich sagen.
Ja, gut, kommen wir zum nächsten. Rockmusik ist es.
Cool. Nein, eigentlich habe ich geil gedacht.
Okay.
Ich habe mich selbst zensiert.
Okay. Hörst du das auch privat oder eher nicht so?
In letzter Zeit weniger, aber so vor einiger Zeit habe ich, ja so, oh Gott, was habe ich denn gehört? 30 Seconds to Mars habe ich gern gehört oder auch mal Prodigy oder Metallica oder, ach je, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, das ist schon so lange her.
Bunter Mix.
Ja, ja, so Psychedelic Rock finde ich richtig cool.
Aber jetzt sagst du, ist schon so lange her, du bist doch noch gar nicht so alt.
Ja, nee, aber ich habe irgendwann, oh Gott, wann hat das angefangen? Ja, so mit 16, 17 vielleicht, wenn man so anfängt, einen Musikgeschmack zu entwickeln, ja. habe ich mich ja auch für diese ganzen Charts und sowas interessiert, also das, was gerade im Mainstream war, aber am liebsten habe ich so Rock gehört, Evanescence fand ich auch richtig cool. Mhm. Und ja, im Moment ist die Musik ein bisschen im Hintergrund, weil ich mein Alltag anders gestalte mit viel Schreiben und viel Bearbeiten und so weiter. Aber ich war in der Ukraine vor ein paar Wochen und da ist es so, also ich war in Lemberg und in Kiew und da hast du auf den Straßen ganz oft irgendwelche Musiker, die da einfach stehen und spielen, einige Bands, die einfach nur instrumental spielen, andere haben noch einen Sänger, der dazu irgendwas singt und dann habe ich einige Videos davon gemacht von so Rocksongs, von Rocksong-Covern, die gespielt haben und das hat mir wieder gezeigt, dass mir das richtig fehlt, so diese Musik, die ich richtig geliebt habe vor ein paar Jahren.
Ja. Ja, guck mal, wenn ich schreibe, dann muss ich immer Musik dabei hören. Dann kommt ab und zu die Luftgitarre raus. Aber ich brauche das irgendwie auch zur Entspannung. Und wenn ich schreibe, dann muss ich eigentlich immer Musik hören, weil sonst komme ich gar nicht wirklich dazu.
Ja, ja. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren.
Probier es mal. Und wir kommen zum nächsten Begriff, nennt sich Lieblingsbuch.
Ui, Lieblingsbuch. Warte, wie war das nochmal? John Irving, Teufelswerk und Gotteswerk und Teufelsbeitrag.
Ja, ich weiß, was du meinst. Den Film, den kenne ich.
Das war ein richtig schönes Buch. Das war, glaube ich, das hat mich richtig, richtig tief berührt. Diese Szene, wo der Arzt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wo er stirbt. Das hat mich richtig berührt. Ich habe sehr viel gelesen in meinem Leben und das ist mir so hängen geblieben.
Okay. Ich habe noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ist Düsseldorf.
Oh, Liebe tauchte auf. Ich wundere mich selbst über die Dinge, die ich sage.
Das ist ja nicht das Schlechteste, oder? Dann scheint er ja irgendein Background zu sein.
Ich liebe Düsseldorf total. Also ich wollte eigentlich immer entweder nach Hamburg oder nach Berlin und dann ist es ganz zufällig Düsseldorf geworden. Und Ich wohne auch ziemlich nah am Medienhafen und am Rheinturm und habe bis zum Rhein nur ein paar Gehminuten. Und ich liebe einfach diesen Anblick des Medienhafens, wenn die Sonne da drüber steht. Das ist total schön. Ich jogge da manchmal und es zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich das sehe.
Okay, kommen wir zum letzten. Nennt sich Geschichten.
Sammlerin.
Ja, du bist
Ja.
ja auch eine Erzählerin, ne?
Ja, ich verstehe mich eher als Sammlerin. Ich habe immer das Gefühl, auch die Interviews auf meinem Blog, dass ich da gar nicht so viel tun muss. Also ich stelle die Fragen und sammle ein, was diese Fragen bei den Menschen auslösen. Und da kommen manchmal so tolle Sachen bei raus und so großartige Zitate, wie ich sie vielleicht gar nicht formulieren könnte oder formulieren würde. Deswegen verstehe ich mich als Geschichtensammlerin.
Super. Ich fand das echt klasse, das Interview, Katharina.
Ich
Vielen
danke
Dank
dir.
dafür. Und ich glaube, heute waren auch einige Aussagen von dir, so wie du eben gesagt hast, wirklich überraschend. Und du hast ja eben selber gemerkt, da kamen die beim Word Shuffle die Begriffe ja einfach nur so rausgeflossen.
Stimmt.
Ja, und das war definitiv nochmal ein komplett anderes Mixtape-Interview, obwohl ich das Thema in ähnlicher Form ja schon hatte. Aber
Ja.
ja, das hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, den Hörern wird es auch eine Menge Spaß gemacht haben, wenn sie bis zu diesem Punkt hier angekommen sind.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Super, dann wünsche ich dir alles Gute für den Release deines Buches.
Vielen Dank.
Und wir hören bestimmt dann nochmal voneinander. Mach's
Alles klar.
gut.
Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to the mixtape of the month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape.